Einfach erneuerbar. Der Podcast zur Energiewende von und mit Katrin Uhlich.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich darauf, heute wieder eine neue Folge des Podcasts Einfach erneuerbar zu haben. Und diesmal ist mein Gast Frau Lohheide. Sie ist Vorständin bei der Diakonie Deutschland und heute wird es rund um die Frage soziale Aspekte der Transformation und der Energiewende gehen. Ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ich habe ja schon gesagt, es soll um die sozialen Aspekte heute gehen. Vielleicht beschreiben Sie einmal, wie Sie als Diakonie Deutschland auf die Transformation und die Notwendigkeiten einer Transformation aus Klimaschutzgründen blicken und welche Aspekte da aus Ihrer Perspektive besonders beachtet werden sollten.
Ja, als Diakonie Deutschland halten wir natürlich die ökologische Transformation für absolut dringend. Wir sind auch Mitglied der Klimaallianz in Deutschland und beteiligen uns auch regelmäßig an Studien, an Pressegesprächen und sogar auch an Demos natürlich. Also es hat eine ganz, ganz hohe Relevanz für uns.
Man hätte jetzt ja wahrscheinlich nicht gedacht, dass die Diakonie ökologische Transformation für sich ganz oben hat. Sie werden ja eher wahrgenommen als jemand, der sich sozial engagiert. Wie kommt da aus Ihrer Sicht die Verbindung zustande? Warum setzen Sie sich in dem Bereich ein?
Naja, wir sind ein christlicher Verband. Das heißt, für uns spielt natürlich die Bewahrung der Schöpfung eine ganz, ganz große Rolle. Das treibt uns an, dass wir aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus natürlich auch genau diese Fragen von Nachhaltigkeit, von Bewahrung der Schöpfung, von endlich seine Ressourcen und so, also dass das eine große, große Rolle spielt für uns. Ein zweiter Aspekt, den ich allerdings auch unbedingt benennen will, ist natürlich, dass wir uns vor allen Dingen um die Menschen kümmern und für sie sozusagen eintreten, die eben nicht selber sprachfähig sind und die eher am Rande der Gesellschaft leben oder eben mit wenig Geld in Armut leben oder mit geringem Einkommen. Und das spielt natürlich bei der sozial-ökologischen Transformation für uns dann eine sehr, sehr große Rolle.
Für uns Grüne ist klar, dass man bei der Transformation, bei allen Klimaschutzbestrebungen auch immer soziale Aspekte mitdenkt. Wir haben im Moment eine intensive Debatte über das Klimageld, aber auch über die Frage, wie man die Maßnahmen, die wir jetzt anstoßen, sozial gerecht gestalten kann. Wie blicken Sie da drauf? Ich habe gesehen, Sie haben auch eigene Impulse gesetzt, auch eigene Verlautbarungen zu diesen Thematiken. Was glauben Sie, ist da der Dreh- und Angelpunkt?
Das eine ist, dass wir sagen, das Klimageld muss jetzt sehr schnell kommen, auch schon mit Blick darauf, dass sozusagen die CO2-Bepreisung wahrscheinlich auch sehr schwanken wird, auf jeden Fall zu höheren Energiepreisen führen wird und dass das Klimageld zunächst einmal wirklich auch diese Preissteigerung gerade für Menschen mit geringen Einkommen abfedern muss. Das ist für uns ganz wichtig, dass das sozusagen jetzt auch sehr schnell kommt.
Vor welchen Herausforderungen stehen denn Menschen mit geringeren Einkommen aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Arbeit heraus, besonders mit Blick auf die Transformation? Ist es jetzt eher die Mobilitätsfrage? Ist es die Frage energetische Gebäudesanierung, Energieverbräuche, Kühlschränke? Gab es auch spannende Programme dazu, die auszutauschen, weil sie doch sehr viel Strom fressen? Wo, glauben Sie, sollte man als erstes ansetzen und wo sollte man genau hinschauen? Oder ist alles gleichzeitig und deswegen auch Klimageld, um da die Palette abzudecken?
Das Klimageld deckt das bei Weitem nicht ab, sondern das Klimageld ermöglicht lediglich, dass Preissprünge gerade bei den Energiekosten abgefedert werden. Wir haben das eben auch in der Ukraine-Situation erlebt, in welche Probleme tatsächlich Menschen mit geringem Einkommen kommen, wenn plötzlich so Energiepreise extrem steigen. Also das haben wir, da haben wir ganz konkrete Erfahrungen gemacht. Das Klimageld reicht aber eben bei Weitem nicht aus, sondern wir brauchen gezielte Förderprogramme. Und die große Kritik, die wir haben, ist, dass die Förderprogramme, die es gibt, in der Regel genau diese Zielgruppen mit geringem Einkommen überhaupt nicht in Anspruch nehmen können. Also eine Wärmepumpe werden Menschen, die überhaupt kein Eigenheim haben, also eine Förderung von Wärmepumpen überhaupt nicht nutzen können. Oder genauso Programme, die die Anschaffung eines E-Autos mit einer Ladestation sozusagen fördern, werden auch die Menschen nicht in Anspruch nehmen können, weil die überhaupt nicht das Geld haben, sich ein E-Auto zu kaufen. Also da brauchen wir andere Förderprogramme und wir brauchen Förderprogramme, die tatsächlich die Mobilität der Menschen ermöglicht, also zum Beispiel ein deutschlandweites Sozialticket. Wir brauchen eine bessere mobilitätsbezogene Infrastruktur in den ländlichen Regionen. Also das muss unbedingt verbessert werden. In der Regel ist es ja so, dass Menschen gerade in ländlichen Regionen nach wie vor noch auf ein Auto angewiesen sind. Und dann sind das die Verbrenner, die sozusagen natürlich nicht ökologisch sinnvoll sind, sondern da brauchen wir tatsächlich eine bessere ÖPNV-Infrastruktur, damit Menschen, die auf dem Land leben, eben auch mobil sind. Sie haben aber auch noch einen wichtigen Aspekt angesprochen. Wie gelingt es Menschen denn überhaupt mit der sozial-ökologischen Transformation auch Schritt zu halten, was ihr täglichen Verbrauch angeht? Und da ist es tatsächlich wichtig und entscheidend, dass zum Beispiel eben auch ihre Wohnungen in einem sanierten Zustand sind, dass auch sie da sozusagen sparen können, Energie sparen können oder auch andere Unterstützung, um hier auch mitzuhalten.
Das hört sich jetzt so salopp an mit dem Kühlschrankbeispiel, das ja immer wieder auch gebracht wird. Aber Kühlschränke können natürlich schon einen Unterschied machen. Und je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man halt einen energiesparenden Kühlschrank sich leisten oder muss halt auf alte Modelle zurückgreifen, die nicht so energiesparend sind. Also es macht schon einen Unterschied, welche finanziellen Möglichkeiten man auch hat an der Stelle, ob man sich bestimmte elektronische Geräte leisten kann, ob man sich eine sanierte Wohnung leisten kann, welche Heizungsform die Wohnung gegebenenfalls hat. Wir haben uns als Grüne auch beim Gebäudeenergiegesetz dafür eingesetzt, dass eine Umlagenbegrenzung da auch existiert, sodass die Mieten nicht durch die Decke gehen, nur weil eine neue Heizung eingebaut wurde. Auch betrachten wir natürlich die Frage, welche Heizung wird eingebaut, nochmal intensiver von grüner Seite aus. Auch die energetische Gebäudesanierung hat einen Deckel, was die Umlage angeht, um bei energetischer Sanierung dann auch nicht die Wohnkosten weiter in die Höhe zu treiben, sodass sich die Wohnungen nicht mehr geleistet werden können. Wir stehen da aber auch grundsätzlich vor Herausforderungen. Wir haben eine Debatte über den Haushalt gerade und damit natürlich auch, was die Fördermöglichkeiten angeht. Aus grüner Sicht blicken wir da natürlich auch differenziert auf die Schuldenbremse. Haben Sie als Diakonie Deutschland auch eine Perspektive auf die Schuldenbremse und wie gehen Sie die Thematik Mittelverteilung vielleicht auch aus Ihrer Perspektive an der Stelle?
Ja, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, nämlich es muss um eine Verteilung gehen. Wir wären tatsächlich für die Reform der Schuldenbremse, weil wir sehr deutlich sehen, dass es Investitionen braucht. Wenn wir tatsächlich die ökologische Wende schaffen wollen, brauchen wir Geld und Investitionen gerade in diesem Bereich. Also da sind wir sehr dafür, dass das sozusagen nochmal tatsächlich genau auch geguckt wird, wo das Geld herkommt, aber da auch eine starke Priorität gesetzt wird. Auch das ist ja immer eine Frage, wofür werden Haushaltsmittel ausgegeben. Und das muss unseres Erachtens eben auch darin fließen, dass Menschen, alle Menschen mithalten können mit der ökologischen Transformation. Weil, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ich sage mal, tatsächlich auch die Unterstützung, ein energiearmes Haushaltsgerät zu kaufen, erhöht die Akzeptanz dieser sozial-ökologischen Wende. Denn die Bürger und Bürgerinnen müssen mitgenommen werden. Das darf nicht auf ihre Kosten geschehen und nicht auf ihren Schultern ausgetragen werden, sondern sie müssen auch das Gefühl haben, ich werde auch in die Lage versetzt, damit zu halten und kann mein persönliches Verhalten eben auch ändern.
Sie hatten eben schon einmal angesprochen, dass es auch um die Frage der Mobilität geht. Ich glaube, jede und jeder von uns hat auch ein Gefühl dafür, wie mobil er oder sie ist. Ich habe mit Menschen gesprochen, die, als es das 9-Euro-Ticket gab, sehr viel mobiler waren, als sie es jemals zuvor waren, weil sie sich auf einmal leisten konnten, nun komme ich aus Nordrhein-Westfalen, aus Düren nach Köln zu fahren und eine alte Schulfreundin zu besuchen oder aus Euskirchen nach Düsseldorf. Düsseldorf, um einfach mal am Rhein spazieren zu gehen. Da habe ich sehr viel positives Feedback auch von Menschen mit geringerem Einkommen bekommen, aber gleichzeitig natürlich auch Feedback bekommen, dass 49 Euro an der Stelle doch die Kapazitäten überschreitet. Ich glaube, dass viele Menschen 49 Euro oder dass Menschen mit einem höheren Einkommen 49 Euro als bezahlbar ansehen und es auch sehr schätzen, dass wir die Möglichkeit jetzt haben, deutschlandweit ÖPNV zu nutzen und unterwegs zu sein. Es vereinfacht auch die Situation, wenn man verschiedene Verkehrsverbünde sich anguckt. Aber für Menschen mit geringem Einkommen kann das eine Herausforderung sein. Was wünschen Sie sich als Sozialticket? Was wünschen Sie sich aus einer sozialen Sicht für Menschen mit geringerem Einkommen, wenn Sie auf das 49-Euro-Ticket blicken?
Ja, es gibt genug Menschen, die auch mehr als 49 Euro für ein deutschlandweites Ticket zahlen könnten. Aber auch da wollen wir ja den Umstieg so gestalten, dass er akzeptiert wird. Das heißt, das macht natürlich schon Sinn zu sagen, es gibt ein 49 Euro bundesweites Deutschland-Ticket. Wir sehen aber eben für geringen Einkommen und auch Transferbeziehende, dass tatsächlich die 49 Euro zu viel sind. Und wir plädieren sehr dafür, dass es ein bundesweites Sozialticket gibt, eben das an bestimmte Einkommen eben gekoppelt ist und das nicht auf keinen Fall mehr als 29 Euro kosten sollte. Dass das sozusagen auch noch leistbar ist in dem, was ich als möglicherweise Familie mit geringem Einkommen zur Verfügung habe und auch für Transferbeziehende.
Mit Blick auch auf Infrastruktur und mit Blick auch auf Einkommen. Es ist ja auch bekannt, dass häufig Menschen an Hauptstraßen wohnen und in nicht so sanierten Häusern, die einfach kein hohes Einkommen haben, wo ein geringer Sanierungsstand ist. Gibt es von Seiten der Diakonie da Forderungen oder Vorstellungen, wie man bei der Luftreinhaltung, wie man bei der Sanierung dieser Gebäude noch einen Schritt vorwärts kommt? Denn es gibt ja bereits Förderprogramme, die wir auch als Grüne weiterhin für sinnvoll halten, zur energetischen Gebäudesanierung. Die werden nur an bestimmten Stellen weniger abgerufen.
Das eine ist, dass wir natürlich alle dafür sorgen sollten, dass die Hauptstraßen und Verkehrswege weniger befahren werden. Das heißt, den Autoverkehr und auch den Lkw-Verkehr im Übrigen, das Transportieren von vielen, vielen Waren tagtäglich über die Autobahnen und in den Städten, dass wir das insgesamt einschränken. Ich finde, da gibt es noch ein großes Potenzial, hier auch zu weniger CO2-Ausstoß zu kommen. Und das andere ist tatsächlich, dass die Möglichkeiten und die Förderprogramme, die es gibt, um wirklich auch Wohnungen und Häuser zu sanieren, oftmals nicht so in Anspruch genommen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht Eigentümer, Vermieter auch verpflichten könnte, bestimmte Sanierungen auch vorzunehmen, die dann eben, so wie Sie eben schon berichteten, nicht auf die Mieter abgewälzt werden, sondern nur ein Teil, sondern dass das auch eine Verpflichtung ist, die jeder, der eben Eigentum hat, der das vermietet wird, dann tatsächlich auch tragen muss.
Inwieweit blicken Sie auf die aktuelle Gesamtsituation, wenn ich jetzt sehe, dass wir steigende Mieten haben gerade, wir sind hier in Berlin, die Wohnsituation schwierig ist, aber ich kenne das aus meinem Wahlkreis auch, da gibt es auch viel zu wenig sozialen Wohnungsbau, das wird jetzt angegangen, aber es gibt immer mehr Menschen, die Wohnungen schwierig finden können. Und gleichzeitig kommen wir mit einer ökologischen Transformation, die sehr wichtig ist aus Klimaschutzgründen. Wir haben jetzt Berichte gehört, dass der Klimawandel noch schneller voranschreitet, als wir uns das gedacht haben. Das heißt, irgendwie müssen wir diese Situationen ja zusammenbringen. Gibt es da Ideen oder Vorstellungen von der Diakonie?
Wir haben eine Situation, dass sogar viele Wohnungen aus der Sozialbindung jetzt rausfallen. Das sehen wir auch mit Sorge. Und wir setzen uns natürlich sehr stark, oder eine unserer Forderungen ist eben, dass mehr sozialer Wohnungsbau tatsächlich erfolgen muss. Und zwar in einem ganz erheblichen Maße, was sehen wir noch nicht, dass das tatsächlich überall so erfolgt. Und dass dann dieser Neubau natürlich gleich mit allen Nachhaltigkeitsstandards auch erfolgt. Und das aber noch zu erschwinglichen Mieten auch für die Mieter und Mieterinnen darin ermöglicht sein muss. Ich weiß, dass das eine Riesenherausforderung ist, aber ich sehe eben, dass wir hier eine gesellschaftliche Verantwortung haben, dass sowohl der Staat, aber auch diejenigen, die Immobilien besitzen und vermieten, da auch zu beitragen müssen, dass wir diese sozial-ökologische Wende auch schaffen.
Sie haben eben angesprochen, dass Sie auch in der Klimaallianz sind. Da sind ja auch unterschiedlichste Verbände und Organisationen dabei. Diskutieren Sie da auch diese Fragestellungen intensiv? Und wenn ja, wie genau werden da dort diese Themen diskutiert?
Das ist ganz interessant. Wir sind noch nicht allzu lange in der Klimaallianz, aber wir als Diakonie Deutschland haben tatsächlich immer den Part, genau diese soziale Dimension auch in Pressekonferenzen und bei Pressemeldungen und so weiter, Verlautbarung, dass wir diese Position immer vertreten. Aber insgesamt sehe ich das so, dass wirklich alle quasi auch diese sozialen Aspekte, die soziale ökologische Transformation als ein ganz wichtiges Ziel sehen. Im Detail gibt es Unterschiede und ich glaube, wir sind als Diakonie Deutschland näher auch an den Menschen dran, dass wir eher nochmal sagen können, was brauchen sie denn wirklich, damit sie damit halten können und auch akzeptieren, dass sie ihren Beitrag da leisten können. Aber das wird von der gesamten Klimaallianz tatsächlich auch so mitgetragen und ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Aus Sicht der Grünen, so haben wir es auch immer kommuniziert, spielt der CO2-Preis natürlich eine Rolle, um Anreize zu treffen im Markt. Gleichzeitig wollen wir durch Fördermaßnahmen unterstützen bei der Transformation und durch Ordnungsrecht einen Rahmen schaffen. Teil des Ganzen ist für uns auch die Frage des Klimageldes. Wir haben immer gesagt, dass wir das möglichst schnell umsetzen möchten als Grüne, aber gleichzeitig natürlich mit Blick darauf, was wir als Ampelkoalition auch erreicht haben schon, nämlich zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage jedenfalls für Endverbraucher. Bezahlen sie jetzt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das heißt, im Bundeshaushalt ist die EEG-Umlage weiterhin abgebildet. Aber gleichzeitig kommt jetzt zum 01.01.2025 ein Auszahlungsmechanismus. Das hat der Bundesfinanzminister so zugesagt, dass zum 01.01.2025 der Mechanismus stehen wird. Was stellen Sie sich vor als Diakonie, wie so eine Auszahlung funktioniert, was das genau bringt? Sie haben angesprochen, ein Klimageld alleine wird aus Ihrer Sicht nicht ausreichen. Wir brauchen weitere Unterstützungsmöglichkeiten durch Förderung. Sie kennen die Situation im Bundeshaushalt. Was genau haben Sie für Wünsche oder Hoffnungen an der Stelle, was ein Klimageld für einen Unterschied machen würde im Vergleich zum Beispiel zu Fördermaßnahmen oder auch schon der abgeschafften EEG-Umlage?
Also das eine ist, dass ich finde, dass man die unterschiedlichen Bereiche, die im Klima- und Transformationsfonds sich befinden, auch Finanzierung nicht gegeneinander ausspielt. Also das Klimageld nicht gegen andere sozusagen Maßnahmen ausspielt. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das, ich habe manchmal den Eindruck, die Politik macht das ein bisschen, ne, oder zumindest unser Finanzminister. Das finde ich ganz wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf. Dann ist es so, dass natürlich auch weiter Anreize geschaffen werden sollen, auch für alle Menschen, auch Energie einzusparen. Das wird ja durch die CO2-Bepreisung sozusagen, im Moment wird, glaube ich, 50 Euro pro Tonne sozusagen gerechnet, angenommen, dass jeder auch dazu beitragen kann, selber auch Energie einzuspeisen und dann das Klimageld eben auch an alle Bürger und Bürgerinnen ausbezahlt wird. Ich will nicht verhehlen, dass wir durchaus auch für eine soziale Komponente bei der Auszahlung des Klimagelds als Diakonie uns so positioniert haben. Wir sehen allerdings auch, dass es das nochmal natürlich viel verwaltungsaufwendiger machen würde, wenn man soziale Aspekte mit in der Auszahlung des Klimageldes integrieren würde. Und was ja eigentlich passieren sollte, ist, dass wirklich sehr schnell und unkompliziert das Klimageld bei bei allen Bürgerinnen und Bürgern wieder ankommt. Also es widerspricht so ein bisschen unserer Vorstellung, dass auch die Auszahlung des Klimageldes eine soziale Komponente haben sollte.
Was meinen Sie mit sozialer Komponente? Dass es gestaffelt ist nach Einkommen?
Dass es gestaffelt ist nach Einkommen. Jetzt ist ja noch nicht entschieden, welche Behörde auszahlen wird. Da wird ja noch zwischen Finanzämter, Familienkassen, Krankenkassen sozusagen überlegt. Das haben wir jetzt auch gerade deutlich dem Finanzministerium nochmal mitgegeben, dass eigentlich sehr schnell jetzt eine Entscheidung erfolgen soll und muss, welches wird die auszahlende Behörde sein. Ich weiß auch, welche Schwierigkeiten im Moment noch vorhanden sind, die unterschiedlichen Daten zusammenzuführen, eben zum Beispiel auch die Kontennummern, sage ich mal, der Bürger und Bürgerinnen, damit tatsächlich das Geld überwiesen werden kann. Das heißt, da gibt es noch große Schwierigkeiten, die in der Umsetzung sich stellen. Da ist möglicherweise das Finanzamt auch der richtige Ort, das als Auszahlungsbehörde zu sehen. Aber ich weiß auch, welche Schwierigkeiten das, je nachdem, auf welches Amt Sie gucken, das jeweils mit sich bringt. Wichtig ist, dass das sehr schnell geklärt wird und dass dann eben spätestens zum 01.01.25 auch alle Bürgerinnen und Bürger wissen, worum es geht und sozusagen, wie sie auch dann das Klimageld ausbezahlt bekommen.
Ich kann Ihre Perspektive auf das Klimageld verstehen an der Stelle. Zum 01.01.2025 ist, wie gesagt, der Auszahlungsmechanismus vereinbart. Es ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass wir als Ampel noch darüber diskutieren, welche finanziellen Möglichkeiten wir haben, um ein Klimageld auszuzahlen und zu welchem Zeitpunkt ein Klimageld ausgezahlt werden könnte. Es gibt da unterschiedliche Vorstellungen, das ist noch in der Diskussion. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Klimageld? Dass es so unkompliziert ausgezahlt wird, wie Sie gerade beschrieben haben, wie Ihre Hoffnung ist? Oder gibt es noch andere Aspekte, die Sie besonders attraktiv an einem Klimageld finden?
Die unkomplizierte Auszahlung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für viele, viele Menschen. Wenn es kompliziert wird, das machen wir auch, die Erfahrung machen wir auch in anderen Bereichen, dann verstehen können Menschen das oftmals nicht mehr nachvollziehen und haben auch nicht das Gefühl, dass sie was davon haben. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, auch dieser Mechanismus zu sehen. Ich kann selber auch dazu beitragen, Energie einzusparen. In gewissen Rahmen bei manchen Menschen, die eben wenig Geld haben und in schlecht sanierten Wohnungen leben und so weiter. Aber doch das Gefühl, ich kann, wenn ich Energie einspare, kriege ich mehr raus, als ich an CO2-Preis sozusagen bezahlen muss. Also dass diese Dynamik, finde ich, müsste man nochmal sehr deutlich machen. Und da kann man, glaube ich, viele Menschen abholen, wenn man einerseits, wir uns natürlich dafür einsetzen, dass zum Beispiel in die Wohnung saniert werden müssen, energetisch saniert werden müssen. Oder wenn wir uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel auch transferbeziehende weiße Ware mit A++ sich leisten können und kaufen können müssen.
Was ist weiße Ware?
Weiße Ware sind Haushaltsgeräte. Alles, was an Kühlschrank, Waschmaschine, Gefriertruhe oder was immer es gibt, ist weiße Ware tatsächlich. Für uns ist das ein gängiger Begriff bei den Transferleistungen, ne, dass dann über weiße Ware gesprochen wird. Aber dass das eben auch berücksichtigt wird. Also es sind ja alles Elemente, die nochmal deutlich machen, es wird gesehen, dass sie größere Schwierigkeiten haben, da mitzuhalten bei der sozial-ökologischen Transformation, aber eben auch, was dafür getan wird. Und sie selber auch einen Beitrag leisten können, dass sie weniger Energie verbrauchen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht, auch so, wie es jetzt gerade diskutiert wird, ist der Vorteil des Klimageldes, man bekommt eine Summe X und man entscheidet selber in dem Rahmen, den man hat, ob man CO2 einspart, indem man zum Beispiel zu Fuß geht oder CO2-freundliche Mobilität nutzt oder halt schaut, wie der Kühlschrank ist. Das ist weiße Ware, habe ich jetzt verstanden. Und da dann die Möglichkeit hat, Einsparungen beim CO2-Preis vorzunehmen und dann am Ende etwas mehr Geld im Geldbeutel hat, weil man ein Klimageld bekommen hat. Aber es ist die freie Entscheidung von jeder einzelnen Person in einem Rahmen, CO2 einzusparen und am Ende vielleicht etwas mehr durchs Klimageld zu bekommen.
Ja. Vielleicht noch ein Aspekt, den ich ganz interessant finde im Moment, ist tatsächlich, und ich glaube, da kann man auch noch das durchaus auch unterstützen, dass jetzt sehr viel oft also sehr viel nachgedacht wird und viele auch anfangen, sich tatsächlich so Solarpanelen auch an Mietwohnungen auf Balkone zu installieren. Das heißt, da auch sogar noch einen Beitrag leisten können, wirklich Energie selber auch durch Sonnenenergie wirklich auch einzuspeisen in ihr Netz, Stromnetz, und dann auch zu gewissen Zeiten dann eben auch ihre Geräte zu nutzen und so weiter. Auch das führt dazu, dass also ein größeres Bewusstsein auch sein wird, wie kann ich Strom und Energie ersparen, aber wie kann ich auch selber aktiv werden, um wirklich auch Energie mit zu produzieren. Und da finde ich zwei Aspekte wichtig, dass sozusagen das auch die Vermieter erlauben müssen, dass solche Solarpanelen zum Beispiel auf Balkone auch genutzt werden. Und möglicherweise kann man das durchaus auch noch unterstützen durch Förderung.
Also zum ersten Punkt kann ich verraten, dass wir ein Gesetz im Deutschen Bundestag haben unter Federführung des Bundesjustizministeriums, also das Haus von Marco Buschmann, wo drin geregelt wird, wie Vermieterinnen und Vermieter mit dem Anliegen der Mieterinnen und Mieter umgehen sollen zukünftig, wenn es um sogenannte Stecker-PV beziehungsweise gängig, glaube ich, ist eher Balkon-PV-Anlagen zu sagen, wenn die installiert werden sollen an der eigenen Wohnung, wenn man dort zur Miete wohnt. Und ich kann verraten, dass auch das Solarpaket 1, was ich im Moment verhandle, nochmal Vereinfachungen haben wird, damit es nicht mehr so kompliziert ist, wenn man diese Anlagen anbringt, und dann ist es auch unkompliziert. Man muss es nur noch an eine Stelle melden und dann kann man ganz entspannt den Strom vom eigenen Balkon nutzen an der Stelle. Da ist einiges auf dem Weg zum Bürokratieabbau, aber natürlich ist es richtig, viele Menschen warten auch darauf, das merke ich auch persönlich, weil sie Lust haben mitzumachen bei der Energiewende und auch gucken wollen, welche Optionen sie haben. Und die Module für Stecker-PV oder Balkonsolaranlagen sind inzwischen auch relativ kostengünstig an vielen Stellen zu erhalten. Letztens war ich im Baumarkt, auch da gibt es inzwischen Solaranlagen. Also das ist dann auch ein möglicher Beitrag, wofür man, wenn man möchte, das Klimageld dann natürlich auch nutzen könnte.
Ich finde sie im Moment noch sehr teuer tatsächlich. Aber das, was Sie sagen, hört sich wirklich sehr gut an, wirklich ganz prima. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön. Zum Abschluss, wenn Sie auf die sozial-ökologische Transformation gucken, wobei ich das so einen sperrigen Begriff finde. Eigentlich ist es ja nur der Wandel hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft, die auch unter Gerechtigkeitsaspekten nochmal anders gestaltet ist oder die bei diesem Wandel werden Gerechtigkeitsaspekte berücksichtigt. Wo würden Sie sagen, sind die Stellschrauben, die im Moment aus Ihrer Sicht noch stärker in den Fokus rücken sollten und wo die Politik, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, weil die Politik gibt es nicht. Wir sind unterschiedliche Menschen, die sich engagieren und einsetzen mit unterschiedlichen Perspektiven. Aber für diese Frage vielleicht die Politik, der Deutsche Bundestag noch mal genauer hinschauen sollte. Und wo Sie sagen, das kommt mir im Moment noch zu kurz. Da müssten Sie eigentlich noch mal hinschauen, vielleicht auch die Debatte etwas weiter fassen.
Was mir da wirklich noch am Herzen liegt, ist tatsächlich auch, wie das Gesamtzusammenspiel auch der Akteure auf Bundesebene aussieht. Wir reden mit dem Finanzministerium über die Frage des Auszahlungsmechanismus und der Finanzierung. Wir reden mit dem BMAS über die besondere Situation von einkommensschwachen Haushalten und Menschen, die Transferleistungen beziehen, auch über das Klimageld. Und das BMWK hat dann nochmal Förderprogramme. Und was mir im Moment tatsächlich total fehlt, ist die Steuerung, die da drüber liegt. Wer führt eigentlich die vielen Aspekte und Sichtweisen dann zusammen, dass das wirklich auch ein ganzheitliches Konzept der Bundesregierung oder der Politik wird, dass wir diese Schritte zur sozial-ökologischen Transformation tatsächlich schaffen. Mein Eindruck ist, dass das noch sehr aneinander und nebeneinander herläuft. Und das würde ich mir wünschen, dass es eher ein gesteuertes und abgestimmtes Gesamtkonzept von Regierung und Politik wird.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Auftrag an uns, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen sollen für die sozialen Aspekte, aber auch für die ökologischen und klimaschutznotwendigen Aspekte und das alles gemeinsam nach vorne bringen. Darüber diskutieren wir sehr viel. Ich glaube, das merkt man auch an einigen Äußerungen in der Presse. Aber ich nehme es gern nochmal als Auftrag mit, dass wir das alles gemeinsam sehen, mitnehmen, auch in die Ausgestaltung unserer Gesetze und in unserer Initiativen und des Förderbereichs und sich niemand darauf zurückziehen kann, dass er oder sie nicht zuständig ist, sondern wir alle gemeinsam für die sozial-ökologische Transformation handeln. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, das war der Anfang und nicht das Ende einer Unterhaltung zum Thema soziale Aspekte. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
Vielen Dank Ihnen und es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Einfach erneuerbar. Der Podcast zur Energiewende von und mit Katrin Uhlich.